Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Burgen und Schlösser sind uns allen bekannt. Die meisten von uns haben sicherlich schon einmal den majestätischen Anblick einer solchen Festung bewundert oder sie sogar selbst betreten. Doch diese ehrwürdigen Bauten verbindet mehr als nur ihr imposantes Erscheinungsbild. Sie alle sind nämlich uralt. Zumindest aus unserer Perspektive. Das Mittelalter mag für uns wie eine ferne Vergangenheit erscheinen, doch im Vergleich zur Geschichte unseres Planeten ist dieser Zeitabschnitt ein winziger. Ich habe heute wieder eine interessante Aufnahme für euch. Auch dieses Mal kommt sie wieder direkt von einem Mitglied aus der deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Die entpuppt sich hier als wahre Goldgrube. Der Name der Person, die mir diese Aufnahme zugesendet hat, lautet Helena Sophie Vollmer. In dieser Aufnahme geht es um Folgendes. Eine Archäologin, die von der Neugierde getrieben ist, geweckt von einem gewissen Necronomicon, das geschrieben wurde von dem verrückten Abdul al-Hasred, sucht in einem fernen und ausgestorbenen Teil der Erde nach etwas sehr Altem und findet schließlich etwas, das älter ist als jede Burg, jedes Kolosseum und jede Pyramide, womöglich sogar älter als die Menschheit selbst.
Als ich mich der namenlosen Stadt näherte, wusste ich, dass sie verflucht war. Ich ritt durch ein von Dürre geplagtes, schreckliches Tal. Der Mond stand hoch am Himmel und in der Ferne konnte ich bereits ihre Umrisse erkennen, die wie nur halb vergrabene Leichenteile unheimlich aus dem Sand herausragten. Die von der Zeit zerfressenen Steine dieses archaischen Überlebenden der Sintflut, dieser Urgroßmutter der ältesten Pyramiden, lösten Furcht in mir aus und eine unsichtbare Aura stieß mich zurück und wies mich an, vor diesen uralten und erschreckenden Geheimnissen zu fliehen, die kein Mensch erblicken sollte und die kein anderer Mensch je zuvor zu sehen gewagt hatte. Weit abgelegen in der arabischen Wüste liegt die namenlose Stadt. Verfallen und stumm, ihre niedrigen Mauern fast gänzlich vom Sand ungezählter Zeitalter verdeckt. So muss sie bereits gewesen sein, noch bevor der Grundstein von Memphis gelegt wurde und als die Ziegel von Babylon noch nicht gebrannt waren. Es gibt keine Legende, die so alt ist, dass sie ihr einen Namen geben oder daran erinnern könnte, dass sie jemals lebendig war. Aber man flüstert an den Lagerfeuern über sie und die Großmütter in den Zelten der Scheichs murmeln über sie, sodass alle Stämme sie meiden, ohne wirklich zu wissen, warum. Von diesem Ort träumte Abdul al-Hasred, der verrückte Dichter, in der Nacht, bevor er sein unerklärliches Couplet sang. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis dass die Zeit selbst den Tod besiegt. Ich hätte wissen müssen, dass die Einheimischen die namenlose Stadt aus gutem Grund mieden. Die Stadt, von der in seltsamen Geschichten erzählt wird, die aber kein lebender Mensch je gesehen hatte. Doch ich trotzte ihnen und ging mit meinem Kamel in die noch unentdeckte Wüste. Ich allein habe sie gesehen. Und deshalb trägt kein anderes Gesicht so grässliche Furchen der Angst wie das meine. Deshalb zittert kein anderer Mensch so entsetzlich, wenn der Nachtwind an den Fenstern rüttelt. Als ich in der grausigen Stille des unendlichen Schlafes auf sie stieß, sah sie mich an, fröstelnd von den Strahlen des kalten Mondes inmitten der Hitze der Wüste. Und als ich ihren Blick erwiderte, vergaß ich meinen Triumph, sie gefunden zu haben, und blieb mit meinem Kamel stehen, um auf die Morgendämmerung zu warten. Stundenlang wartete ich, bis der Himmel im Osten grau wurde, die Sterne anfingen zu verblassen und das Grau sich in ein rosiges, von Gold umrandetes Licht verwandelte. Ich hörte ein Ächzen und sah, wie sich ein Sandsturm zwischen den antiken Steinen bewegte, obwohl der Himmel klar und die Weite der Wüste still war. Plötzlich tauchte über dem äußersten Rand der Wüste der glühende Rand der Sonne auf, den man nur durch den winzigen Sandsturm, der vorüberzog, aufblitzen sehen konnte. Und in meinem fiebrigen Zustand bildete ich mir ein, dass aus ferner Tiefe das Getöse metallischer Klänge emporstieg, um die feurige Scheibe zu grüßen, wie Memnon sie von den Ufern des Nils einst gegrüßt hatte. Meine Ohren klingelten und meine Fantasie brodelte, als ich mein Kamel langsam über den Sand zu jenem stillen, steinernen Ort führte, jenem Ort, der zu alt war, als dass ich Ägypten daran erinnern konnte, jenem Ort, den nur ich von allen lebenden Menschen gesehen hatte. Ich wanderte zwischen den unförmigen Grundmauern von Häusern und Palästen hin und her und fand weder Gravuren noch Inschriften, die etwas über jenen Menschen, wenn es denn Menschen waren, die die Stadt erbaut und vor so langer Zeit darin gewohnt hatten, preisgegeben hätten. Das schiere Alter des Ortes war mir unangenehm und ich sehnte mich danach, irgendein Zeichen oder eine Vorrichtung zu finden, die bewies, dass die Stadt tatsächlich von Menschenhand erbaut worden war. Denn die Größenverhältnisse und die Dimensionen der Ruinen lösten ein ungutes Gefühl in mir aus. Ich hatte viele Werkzeuge mit auf meine Expedition genommen und bearbeitete mit ihnen stundenlang die Mauern der zerstörten Gebäude, doch kam ich nur langsam voran und konnte nichts von Bedeutung entdecken. Als die Nacht zurückkehrte und der Mond wieder über den Himmel zog, spürte ich einen kalten Wind, der mich mit einer solchen Angst erfüllte, dass ich mich nicht traute, nur noch eine Minute länger in der Stadt zu bleiben. Als ich außerhalb der alten Mauern mein Nachtlager aufschlug, kam hinter mir ein kleiner, seufzender Sandsturm auf, der über die grauen Steine zog, obwohl der Rest der vom Mond beleuchteten Wüste still dalag. Im Morgengrauen schreckte ich aus einer Reihe verstörender Träume hoch und ich hatte wieder dieses merkwürdige Klingeln der metallenen Klänge in den Ohren. Ich sah, wie die Sonne durch die letzten Böen eines kleinen Sandsturms, der über die namenlose Stadt schwebte, rötlich aufleuchtete und die Stille der übrigen Landschaft hervorhob. Noch einmal wagte ich mich in die grausigen Ruinen, die sich unter dem Sand abzeichneten wie ein Unhold unter einer Decke, und grub erneut vergeblich nach Relikten der vergessenen Rasse. Am Mittag ruhte ich mich aus und am Nachmittag verbrachte ich viel Zeit damit, die Mauern, die vergangenen Straßen und die Umrisse der fast verschwundenen Gebäude nachzuzeichnen. Ich sah, dass die Stadt in der Tat mächtig gewesen war und wunderte mich über den Ursprung ihrer Größe. Ich stellte mir all die Pracht eines Zeitalters vor, das so weit zurücklag, dass die Chaldäer sich nicht daran erinnern konnten, und dachte an Sanat, die Verdammte, die im Lande nahe stand, als die Menschheit noch jung war, und an Ib, das aus grauem Stein gemeißelt war, bevor die Menschheit existierte. Plötzlich kam ich an eine Stelle, wo sich der Felsen steil aus dem Sand erhob und einen niedrigen Vorsprung bildete. Hier sah ich mit Freude etwas, das weitere Spuren des vorsintlichen Volkes zu verheißen schien. Grob in die Felswand gehauen waren die unverwechselbaren Fassaden mehrerer kleiner, gedrungener Felsenhäuser oder Tempel, deren Inneres viele Geheimnisse aus zu fernen Zeiten bewahren mochte, als dass man sie hätte errechnen können, obwohl die unzähligen Sandstürme längst alle Schnitzereien ausgelöscht hatten, die sich außen befunden haben mögen. Alle dunklen Öffnungen, die in meiner Nähe lagen, waren sehr niedrig und von Sand verstopft, doch ich machte mit meinem Spaten eine Öffnung frei und kroch mit einer Fackel in der Hand hindurch, um die Geheimnisse zu lüften, die sie zu verbergen mochte. Als ich drin war, sah ich, dass es sich bei der Höhle tatsächlich um einen Tempel handelte, und erblickte deutliche Zeichen der Rasse, die hier gelebt hatte, und derer, die angebetet worden waren, bevor die Wüste eine Wüste war. Primitive Altäre, Säulen und Nischen, die alle seltsam niedrig waren, waren ebenfalls vorhanden. Und obwohl ich weder Skulpturen noch Fresken sah, gab es viele einzigartige Steine, die eindeutig durch künstlerische Mittel zu Symbolen geformt worden waren. Die Tiefe der gemeißelten Kammer war sehr seltsam, denn ich konnte kaum mehr als aufrecht knien, aber die Fläche war so groß, dass meine Fackel immer nur einen Teil beleuchten konnte. In einigen der entlegenen Ecken schauderte es mich seltsam, denn bestimmte Altäre und Steine erinnerten an vergessene Riten schrecklicher, abscheulicher und unerklärlicher Natur und ließen mich fragen, welche Art von Menschen einen solchen Tempel gebaut und besucht haben könnte. Als ich alles gesehen hatte, was der Ort preiszugeben hatte, kroch ich wieder hinaus, begierig darauf herauszufinden, was die anderen Tempel bieten könnten. Inzwischen war es Nacht geworden, doch die aufreibenden Entdeckungen, die ich gemacht hatte, ließen die Neugier über meine Angst siegen, und so floh ich dieses Mal nicht vor den langen, vom Mond geworfenen Schatten, die mich so erschreckt hatten, als ich die namenlose Stadt das erste Mal erblickt hatte. In der Dämmerung machte ich eine weitere Öffnung frei und kroch ausgestattet mit einer neuen Fackel hinein, wobei ich weitere vage Steine und Symbole fand, aber nichts Eindeutigeres als in dem vorherigen Tempel. Der Raum war genauso niedrig, aber viel weniger breit und endete in einem sehr engen Gang, der mit obskuren und kryptischen Schreien vollgestopft war. Ich war gerade dabei, diese Schreine zu erforschen, als das Geräusch des pfeifenden Windes und die ängstlichen Laute meines Kamels draußen die Stille durchbrachen und mich herauslockten, um zu sehen, was das Tier erschreckt haben könnte. Der Mond leuchtete hell und klar über den urzeitlichen Ruinen und beleuchtete eine dichte Sandwolke, die von einem starken, aber nachlassenden Wind von einem Punkt entlang des Vorsprungs vor mir hergeweht zu werden schien. Ich wusste, dass es dieser kühle, sandige Wind war, der das Kamel beunruhigt hatte, und wollte es gerade an einen besser geschützten Ort führen, als ich zufällig einen Blick nach oben warf und sah, dass es oberhalb der Dächer windstill war. Das erstaunte mich und machte mich wieder ängstlich, aber ich erinnerte mich sofort an die plötzlichen lokalen Winde, die ich zuvor bei Sonnenauf- und Untergang gesehen und gehört hatte, und tat es als ein gewöhnliches Phänomen ab. Ich beschloss, dass der Wind wohl aus einer Felsspalte kommen müsste, die ebenfalls zu einer Höhle führte, und beobachtete den aufgewühlten Sand, um seine Quelle ausfindig zu machen. Bald erkannte ich, dass er aus der schwarzen Öffnung eines Tempels in großer Entfernung südlich von mir fast außer Sichtweite kam. Ich lehnte mich gegen die erstickende Sandwolke und stapfte Schritt für Schritt auf diesen Tempel zu, der, als ich mich ihm näherte, größer wirkte als die anderen und ein Tor zeigte, das weit weniger mit verklumptem Sand verstopft war. Ich wäre hineingegangen, wenn ich die ungeheure Kraft des eisigen Windes meine Fackel fast ausgelöscht hätte. Er strömte wie wild tobend aus der dunklen Öffnung und seufzte unheimlich, während er den Sand aufwirbelte und ihn in den unheimlichen Ruinen verteilte. Bald wurde er schwächer und der Sand wurde immer stiller, bis schließlich alles wieder zur Ruhe kam. Aber eine Präsenz schien zwischen den gespenstischen Steinen der Stadt umherzuschleichen, und wenn ich den Mond ansah, schien er zu zittern, als spiegele er sich in der Oberfläche unruhiger Gewässer. Ich hatte mehr Angst, als ich mir erklären konnte, aber nicht genug, um meinen Durst nach neuen Erkenntnissen zu stillen, und sobald sich der Wind gelegt hatte, machte ich mich auf in die dunkle Kammer, aus der er gekommen war. Dieser Tempel war, wie ich mir von außen vorgestellt hatte, größer als die beiden anderen, die ich zuvor besucht hatte, und war vermutlich eine natürliche Höhle, da der Wind aus weit tieferen Regionen zu kommen schien. Hier konnte ich aufrecht stehen, sah aber, dass die Steine und Altäre genauso niedrig waren wie in den anderen Tempeln. An den Wänden und an der Decke sah ich zum ersten Mal Spuren der Bildkunst der alten Völker, seltsam kräuselnde Farbschlieren, die fast verblasst oder zerbröckelt waren, und auf zwei der Altäre sah ich mit wachsender Erregung ein Gewirr von wohlgeförmten, kurvigen Schnitzereien. Als ich meine Fackel in die Höhe hielt, schien es mir, als dass die Form des Daches zu regelmäßig war, um natürlich zu sein, und ich fragte mich, woran die prähistorischen Steinmetze zuerst gearbeitet hatten. Ihre Ingenieurskunst musste enorm gewesen sein. Dann zeigte mir ein helleres Aufflackern der Flamme das, wonach ich gesucht hatte. Die Öffnung zu jenen entlegenen Abgründen, aus denen der plötzliche Wind geweht hatte, und ich wurde schwach, als ich sah, dass es sich um eine kleine und ohne Frage künstlich angelegte Tür handelte, die in den massiven Fels gehauen worden war. Ich schob meine Fackel hinein und erblickte einen schwarzen Tunnel, dessen Decke sich tief über eine raue Treppe aus sehr kleinen, zahlreichen und steil abfallenden Stufen wölbte. Ich werde diese Stufen immer in meinen Träumen sehen, denn ich lernte, was sie zu bedeuten hatte. Damals wusste ich kaum, ob ich sie als Stufen oder als bloße Fußstützen in einem steilen Abstieg bezeichnen sollte. In meinem Kopf wirbelten verrückte Gedanken herum und die Worte und Warnungen der arabischen Propheten schienen durch die Wüste zu hallen, von den Ländern, die die Menschen kennen, bis zu der namenlosen Stadt, die die Menschen nicht zu kennen wagen. Dennoch zögerte ich nur einen Moment, bevor ich durch die Pforte trat und begann, vorsichtig mit den Füßen voran, wie auf einer Leiter, den steilen Gang hinunterzusteigen. Nur in den schrecklichen Phantasmen der Drogen oder des Deliriums kann ein anderer Mensch einen solchen Abstieg wie ich erlebt haben. Der schmale Gang führte unendlich tief hinunter, wie ein grässlicher Spukbrunnen, und die Fackel, die ich über meinem Kopf hielt, konnte die unbekannten Tiefen, in die ich kroch, nicht ausleuchten. Ich verlor die Zeit aus den Augen und vergaß, meine Uhr zu Rate zu ziehen, obwohl ich erschrak, als ich an die Strecke dachte, die ich zurückgelegt haben musste. Es gab Richtungswechsel und Steigungen und einmal kam ich an einen langen, niedrigen, ebenen Gang, wo ich mit meinen Füßen voran über den felsigen Boden schlängeln musste, wobei ich meine Fackel in Armeslänge über den Kopf hielt. Die Stelle war nicht hoch genug, um zu knien. Danach folgten weitere steile Stufen und ich kletterte immer noch endlos hinunter, als schließlich auch die letzte schwache Flamme meiner Fackel erlosch. Ich glaube, ich habe es gar nicht bemerkt, denn als es mir auffiel, hielt ich sie immer noch hoch über mich, als ob sie in Flammen stünde. Mein Instinkt für das Fremde und Unbekannte, der mich zu einem Wanderer auf Erden und zu einem Verfolger ferner, alter und verbotener Orte gemacht hatte, brachte mich vollkommen aus dem Gleichgewicht. In der Dunkelheit blitzten vor meinem geistigen Auge Fragmente aus dem von mir gehüteten Schatz dämonischer Überlieferungen auf. Sätze von Al-Hasred, dem verrückten Araber, Absätze aus den apokryphen Albträumen des Damaskius und berüchtigte Zeilen aus dem delirierenden Image du Mont von Gautier de Metz. Ich wiederholte seltsame Auszüge und murmelte von Afrasiab und den Dämonen, die mit ihm den Oxus hinuntertrieben. Später sang ich immer wieder eine Phrase aus einer der Erzählungen von Lord Dunsany, die unerbittliche Schwärze des Abgrunds. Einmal, als der Abstieg erstaunlich steil wurde, rezitierte ich im Singsang etwas von Thomas Moore, bis ich Angst hatte, noch mehr zu rezitieren. Ein See der Finsternis sich rankt, wie Hexenkessel, wenn sie gefüllt. Mit des verdunkelnden Mondes Trank lugend, ob sich mir geheime Pforte enthüllt. Drunten im tiefen Abgrund sah ich, soweit die Sicht mir reichte, gläserne Stufen so sanft, den Blick sie fast entbleichen, über den schwarzen Schatten der Totensee, deren Auswurf sie entweichen. Die Zeit hatte aufgehört zu existieren, als ich wieder ebenen Boden unter meinen Füßen spürte und ich mich an einen Ort wiederfand, der etwas höher war als die Räume in den beiden kleineren Tempeln, die jetzt so unermesslich weit über meinem Kopf lagen. Ich konnte nicht ganz stehen, aber ich konnte mich aufrecht hinknien und in der Dunkelheit schlurfte und kroch ich wahllos hierhin und dorthin. Bald wusste ich, dass ich mich in einem engen Gang befand, an dessen Wänden Holzkästen standen, die mit Glasfronten verkleidet waren. Dass ich an diesem paläozoischen und abgründigen Ort Dinge wie poliertes Holz und Glas fand, ließ mich erschaudern angesichts der Schlussfolgerungen, die daraus resultierten. Die Kisten waren anscheinend in regelmäßigen Abständen auf beiden Seiten des Ganges aufgestellt worden und waren länglich schmal und in ihrer Form und Größe Särgen erschreckend ähnlich. Als ich versuchte, zwei oder drei zu bewegen, um sie näher zu untersuchen, stellte ich fest, dass sie fest verschlossen waren. Der Gang erstreckte sich ewig lang weiter und während ich so schnell wie möglich auf allen Vieren vorankroch, betete ich, dass mich nichts aus der unendlichen Schwärze des Tunnels heraus beobachtete. Ich ging gelegentlich von einer Seite zur anderen, um meine Umgebung zu ertasten und um mich zu vergewissern, dass die Wände und Reihen von Kisten immer noch weitergingen. Der Mensch ist so sehr daran gewöhnt, visuell zu denken, dass ich die Dunkelheit fast vergaß und mir den endlosen Korridor aus Holz und Glas in seiner niedrigen Monotonie vorstellte, als würde ich ihn sehen. Und dann, in einem Moment unbeschreiblicher Erregung, sah ich ihn tatsächlich. Ich kann nicht genau sagen, wann meine Fantasie in das reale Sehen überging, aber vor mir entstand ein allmähliches Leuchten und mit einem Mal wusste ich, dass ich die schemenhaften Umrisse des Korridors und der Kisten sah, die von einer unbekannten und unterirdischen Phosphoreszenz beleuchtet wurden. Eine Weile war alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Doch der Schein war sehr schwach, aber als ich mechanisch weiter in das stärkere Licht kroch, wurde mir klar, dass meine Fantasie nur ein schwaches Abbild gewesen war. Diese Halle war kein Relikt der Grobheit wie die Tempel in der Stadt oben, sondern ein Monument der prächtigsten und exotischsten Kunst. Reiche, lebendige und kühn fantastische Muster und Bilder bildeten ein zusammenhängendes Muster von Wandmalereien, deren Linien und Farben unbeschreiblich waren. Die Kästen waren aus einem seltsamen goldenen Holz mit Fronten aus exquisitem Glas und enthielten die mumifizierten Formen von Kreaturen, die in ihrer Groteske die chaotischsten Träume der Menschen übertrafen. Es ist unmöglich, eine Vorstellung von diesen Monstrositäten zu vermitteln. Sie gehörten zur Gattung der Reptilien, mit Körperformen, die manchmal an ein Krokodil, manchmal an einen Seehund erinnerten, häufiger aber an etwas, von dem weder Naturforscher noch Paläontologen je gehört haben. Von der Größe her entsprachen sie in etwa einem kleinen Menschen und ihre Vorderbeine trugen zarte und offensichtlich biegsame Füße, die den menschlichen Händen und Fingern merkwürdig ähnlich waren. Am merkwürdigsten aber waren ihre Köpfe, die eine Kontur aufwiesen, die allen bekannten biologischen Prinzipien widersprach. Mit nichts lässt sich so etwas gut vergleichen. Mir fielen blitzartig so unterschiedliche Vergleiche wie der einer Katze, einer Bulldogge, des mythischen Satyrs und des Menschen ein. Nicht einmal der große Jupiter selbst hatte eine so kolossale und vorspringende Stirn, doch die Hörner und die Nasenlosigkeit der alligatorartigen Kiefer stellten diese Kreaturen außerhalb aller gängigen und den Menschen bekannten Wesen. Ich zweifelte für einen Moment, ob die Mumien wirklich echt waren, kam aber bald zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um eine paläogäische Spezies handeln musste, die gelebt hatte, als die namenlose Stadt noch lebendig war. Um ihrer Groteske noch die Krone aufzusetzen, waren die meisten von ihnen prächtig in die kostbarsten Stoffe gehüllt und üppig mit Ornamenten aus Gold, Juwelen und unbekannten, glänzenden Metallen behängt. Die Bedeutung dieser Kriechtiere musste enorm gewesen sein, denn sie standen an erster Stelle unter den wilden Mustern an den bemalten Wänden und der Decke. Mit unvergleichlicher Kunstfertigkeit hatte der Künstler sie in einer eigenen Welt gezeichnet, in der sie über Städte und Gärten verfügten, die ihren Dimensionen entsprachen, und ich konnte nicht umhin zu denken, dass ihre dargestellte Geschichte allegorisch war und vielleicht den Fortschritt der Rasse, die sie verehrte, zeigte. Diese Geschöpfe, sagte ich mir, waren für die Menschen der namenlosen Stadt das, was die Wölfin Lupa für das antike Rom oder ein Totemtier für Stämme indigener Völker waren. Mit dieser Sichtweise glaubte ich, ein wunderbares Epos der namenlosen Stadt nachzeichnen zu können, die Geschichte einer mächtigen Küstenmetropole, die die Welt beherrschte, bevor Afrika sich aus den Wellen erhob und von ihren Kämpfen als das Meer zurückwich und die Wüste in das fruchtbare Tal kroch, in dem sie lag. Ich sah ihre Kriege und Triumphe, ihre Mühen und Niederlagen und später ihren furchtbaren Kampf gegen die Wüste, als Tausende ihres Volkes hier, gleichnishaft dargestellt durch die grotesken Reptilien, dazu getrieben wurden, sich auf wundersame Weise einen Weg durch die Felsen in eine andere Welt zu bahnen, von der ihnen ihre Propheten erzählt hatten. Es war alles sehr unheimlich und realistisch und der Zusammenhang mit dem furchterregenden Abstieg, den ich gemacht hatte, war unverkennbar. Ich erkannte sogar einige Passagen des Weges wieder. Als ich den Korridor entlang zum helleren Licht schlich, sah ich die späteren Abschnitte des gemalten Epos. Den Abschied der Rasse, die 10 Millionen Jahre lang in der namenlosen Stadt und dem umliegenden Tal gelebt hatte. Die Rasse, deren Seelen davor zurückschreckten, die Schauplätze zu verlassen, die ihre Körper so lange gekannt hatten, wo sie sich im jüngsten Zeitalter der Erde als Nomaden niedergelassen und in den jungfräulichen Felsen jene Urheiligtümer gehauen hatten, an denen sie nie aufhörten zu beten. Jetzt, da das Licht besser war, betrachtete ich die Bilder genauer und dachte daran, dass die seltsamen Reptilien die unbekannten Menschen darstellen mussten, und grübelte über die Bräuche der namenlosen Stadt nach. Vieles war merkwürdig und unerklärlich. Die Zivilisation, zu der auch ein schriftliches Alphabet gehörte, war anscheinend höher entwickelt als die unermesslich späteren Zivilisationen Ägyptens und Chaldeas, doch gab es merkwürdige Auslassungen. Ich konnte zum Beispiel keine Bilder finden, die die Todesfälle oder Bestattungsbräuche darstellten, außer solchen, die mit Kriegen, Gewalt und Seuchen zu tun hatten. Und ich wunderte mich über die Zurückhaltung, die man dem natürlichen Tod gegenüber an den Tag legte. Es war, als ob ein Ideal der irdischen Unsterblichkeit als aufmunternde Illusion gepflegt worden wäre. Noch näher am Ende des Ganges befanden sich gemalte Szenen von größter Pittoreskheit und Extravaganz. Kontrastreiche Ansichten der namenlosen Stadt in ihrer Verlassenheit und ihrem zunehmenden Verfall und des seltsamen neuen Reiches oder Paradieses, zu dem sich das Volk seinen Weg durch den Stein gebahnt hatte. In diesen Darstellungen wurden die Stadt und das Wüstental immer im Mondlicht gezeigt. Ein goldener Nimbus schwebte über den gefallenen Mauern und enthüllte halb die prächtige Vollkommenheit früherer Zeiten, die der Künstler gespenstisch und flüchtig darstellte. Die paradiesischen Szenen waren fast zu extravagant, um glaubhaft zu erscheinen. Sie erzählten von einer verborgenen Welt des ewigen Tages, gefüllt mit prächtigen Städten und ätherischen Hügeln und Tälern. Erst ganz zum Schluss glaubte ich, Anzeichen für einen künstlerischen Rückgang zu erkennen. Die Gemälde waren weniger gekonnt und viel bizarrer als selbst die wildesten der früheren Szenen. Sie schienen einen langsamen Verfall des alten Volkes aufzuzeichnen, gepaart mit einer wachsenden Grausamkeit gegenüber der Außenwelt, aus der es durch die Wüste vertrieben wurde. Die Mitglieder dieses Volkes, immer dargestellt durch die heiligen Reptilien, schienen allmählich zu verkümmern, obwohl ihr Geist, wie er Mondlicht über den Ruinen schwebte, im Verhältnis dazu immer größer wurde. Abgemagerte Priester, die in kunstvollen Gewändern als Reptilien dargestellt waren, verfluchten die Luft und alle, die sie einatmeten. Eine schreckliche Schlussszene zeigte einen primitiv aussehenden Mann, vielleicht ein Pionier des alten Irem, der Stätte der Säulen, der von Angehörigen der älteren Rasse in Stücke gerissen wurde. Ich erinnerte mich, wie sehr die Einheimischen die namenlose Stadt fürchteten und war froh, dass jenseits dieser Stelle die grauen Wände und die Decke kahl waren. Während ich die Wandmalereien betrachtete, näherte ich mich dem Ende der niedrigen Halle und wurde mir eines großen Tores bewusst, durch das die ganze leuchtende Phosphoreszenz kam. Ich schlich mich an sie heran und schrie laut auf in grenzenlosem Erstaunen über das, was dahinter lag. Denn statt anderer und hellerer Räume gab es nur eine unendliche Leere von gleichmäßigem Glanz, so wie man es sich vorstellt, wenn man vom Gipfel des Mount Everest auf ein Meer von sonnenbeschienenem Nebel herabschaut. Hinter mir befand sich ein Gang, der so eng war, dass ich darin nicht aufrecht stehen konnte, und vor mir lag eine Unendlichkeit unterirdischen Glanzes. Vom Gang aus ging es eine steile Treppe hinunter in den Abgrund. Kleine, zahlreiche Stufen wie in den schwarzen Gängen, die ich durchquert hatte. Aber nach ein paar Metern wurde alles von den glühenden Dämpfen verdeckt. In der linken Wand des Ganges war eine massive, unglaublich dicke und mit fantastischen Flachreliefs verzierte Messingtür aufgeschlagen, die, wenn sie geschlossen wäre, die gesamte innere Welt des Lichts von den Gewölben und Gängen des Felsens abschließen würde. Ich betrachtete die Stufen und wagte es erst einmal nicht, sie zu betreten. Ich berührte die offene Messingtür, konnte sie aber nicht bewegen. Dann sank ich auf den steinernen Boden, in meinem Kopf flammten ungeheure Gedanken auf, die nicht einmal meine todesähnliche Erschöpfung vertreiben konnte. Als ich mit geschlossenen Augen still dalag und frei nachdenken konnte, kamen mir viele Dinge, die ich auf den Fresken nur flüchtig bemerkt hatte, mit neuer und schrecklicher Bedeutung wieder in den Sinn. Szenen, die die namenlose Stadt in ihrer Blütezeit darstellten, die Vegetation des umgebenden Tals und die fernen Länder, mit denen ihre Kaufleute Handel trieben. Die Allegorie der krabbelnden Kreaturen verwirrte mich durch ihre allgemeine Bedeutung und ich wunderte mich, dass sie in einer so bedeutenden Bildgeschichte so eng verfolgt wurde. Auf den Fresken war die namenlose Stadt in Proportionen dargestellt, die den Reptilien entsprachen. Ich fragte mich, wie groß und prächtig sie in Wirklichkeit gewesen war und dachte einen Moment über gewisse Merkwürdigkeiten nach, die mir in den Ruinen aufgefallen waren. Ich dachte an die niedrige Lage der ursprünglichen Tempel und des unterirdischen Ganges, die zweifellos aus Respekt vor den dort verehrten Reptiliengottheiten so angelegt worden waren, obwohl die Anbeter dadurch zwangsläufig kriechen mussten. Vielleicht haben die Riten selbst ein Kriechen in Nachahmung der Kreaturen beinhaltet. Keine religiöse Theorie könnte jedoch leicht erklären, warum der ebene Durchgang in diesem ehrfurchtgebietenden Abstieg so niedrig sein sollte, wie die Tempel oder noch niedriger, da man dort nicht einmal knien konnte. Als ich an die kriechenden Kreaturen dachte, deren abscheuliche, mumifizierte Formen mir so nahe waren, spürte ich ein neues Pochen der Angst. Geistige Assoziationen sind seltsam und ich schreckte vor der Vorstellung zurück, dass ich neben den armen Primitiven, der auf dem letzten Bild in Stücke gerissen wurde, die einzige menschliche Gestalt unter den vielen Relikten und Symbolen des ursprünglichen Lebens war. Aber wie immer, in meinem seltsamen und umherschweifenden Leben verdrängte das Staunen bald die Angst, denn der leuchtende Abgrund und das, was er enthalten könnte, stellten ein Rätsel dar, das des größten Entdeckers würdig war. Ich konnte nicht daran zweifeln, dass eine seltsame, geheimnisvolle Welt weit unten am Fuße der Treppe mit den merkwürdig kleinen Stufen lag, und ich hoffte dort, jene menschlichen Denkmäler zu finden, die der gemalte Korridor nicht zu bieten hatte. Die Fresken hatten unglaubliche Städte, Hügel und Täler in diesem unteren Reich dargestellt, und meine Fantasie schweifte zu den reichen und kolossalen Ruinen ab, die mich erwarteten. Meine Ängste betrafen in der Tat eher die Vergangenheit als die Zukunft. Nicht einmal der physische Schrecken meiner Lage in diesem engen Korridor voller toter Reptilien und antediluvianischer Fresken meilenweit unter der Welt, die ich kannte, und gegenüber einer anderen Welt aus unheimlichem Licht und Nebel, konnte mit dem tödlichen Schrecken mithalten, den ich angesichts der abgrundtiefen Altertümlichkeit der Szene und ihrer Seele empfand. Den Urgestein und den in den Fels gehauenen Tempeln der namenlosen Stadt schien ein Altertum innezuwohnen, das so gewaltig ist, dass man es nicht mehr messen kann, da die allerneuesten der erstaunlichen Landkarten in den Fresken Ozeane und Kontinente zeigten, die der Mensch vergessen hat, und nur hier und da ein paar vage bekannte Umrisse. Was in den erdgeschichtlichen Äonen geschehen sein könnte, seit die Malereien erloschen sind und die todessüchtige Rasse dem Verfall erlegen ist, vermag kein Mensch zu sagen. Einst hatte das Leben in diesen Höhlen und in dem leuchtenden Reich jenseits davon gewimmelt. Jetzt war ich allein mit den lebendigen Relikten, und ich zitterte bei dem Gedanken an die unzähligen Zeitalter, in denen diese Relikte still und verlassen gewacht hatten. Plötzlich überkam mich wieder jene akute Angst, die mich zeitweise ergriffen hatte, seit ich zum ersten Mal das schreckliche Tal und die namenlose Stadt unter dem kalten Mond gesehen hatte, und trotz meiner Erschöpfung ertappte ich mich dabei, wie ich mich hektisch aufrichtete und den schwarzen Korridor entlang zu den Tunneln zurückblickte, die in die Außenwelt führten. Meine Empfindungen ähnelten denen, die mich dazu gebracht hatten, die namenlose Stadt bei Nacht zu meiden, und waren ebenso unerklärlich wie ergreifend. In einem anderen Moment jedoch erhielt ich einen noch größeren Schock in Form eines bestimmten Geräusches, das erste, das die völlige Stille dieser grabenartigen Tiefe durchbrach. Es war ein tiefes, leises Stöhnen, wie von einer fernen Schar verdammter Geister, und es kam aus der Richtung, in die ich starrte. Seine Lautstärke nahm rasch zu, bis es bald erschreckend durch den niedrigen Gang toste, und gleichzeitig wurde ich mir eines zunehmenden Zuges kalter Luft bewusst, der ebenfalls aus den Tunneln und der Stadt darüber strömte. Die Berührung dieser Luft schien mich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, denn ich erinnerte mich sofort an die plötzlichen Böen, die sich bei jedem Sonnenuntergang und jedem Sonnenaufgang um den Eingang des Abgrunds erhoben hatten und von denen eine tatsächlich dazu gedient hatte, mir die verborgenen Tunnel zu offenbaren. Ich schaute auf die Uhr und sah, dass der Sonnenaufgang nahe war, und machte mich bereit, dem Sturm zu widerstehen, der zu seiner Höhle hinunterfegte, wie er am Abend hinausgefegt war. Meine Furcht ließ wieder nach, denn ein Naturereignis vertreibt das Grübeln über das Unbekannte. Immer wütender strömte der kreischende, stöhnende Nachtwind in diese Kluft des Erdinneren. Ich ließ mich wieder auf den Bauch fallen und klammerte mich vergeblich an den Boden aus Angst, durch das offene Tor in den phosphoreszierenden Abgrund geschleudert zu werden. Mit einer solchen Wucht hatte ich nicht gerechnet. Und als mir bewusst wurde, dass mein Körper tatsächlich in Richtung Abgrund glitt, wurde ich von tausend neuen Schrecken der Befürchtung und der Vorstellung heimgesucht. Die Bösartigkeit der Böe weckte unglaubliche Fantasien. Einmal mehr verglich ich mich schaudernd mit dem einzigen anderen menschlichen Abbild in diesem schrecklichen Korridor, dem Mann, der von der namenlosen Rasse in Stücke gerissen worden war, denn in dem teuflischen Geklapper der wirbelnden Ströme schien eine rachsüchtige Wut zu wohnen, die umso stärker war, als sie weitgehend ohnmächtig war. Ich glaube, ich habe kurz vor Schluss verzweifelt geschrien. Ich war fast wahnsinnig, aber wenn ich es getan habe, gingen meine Schreie in dem höllischen Gewirr der heulenden Windgeister unter. Ich versuchte, gegen den mörderischen, unsichtbaren Strom anzukämpfen, aber ich konnte mich nicht einmal halten, während ich langsam und unaufhaltsam in Richtung der unbekannten Welt gezogen wurde. Schließlich muss mich die Vernunft völlig verlassen haben. Denn ich brabbelte immer wieder jenes unerklärliche Couplet des verrückten Arabers al-Hazred, der von der namenlosen Stadt träumte. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit selbst den Tod besiegt. Nur die grimmig grübelnden Wüstengötter wissen, was wirklich geschah. Wie ich mich in der Dunkelheit gewehrt und gekämpft oder welcher höllische Retter mich zurück ins Leben geführt haben musste, wodurch ich mich immer erinnern werde und im Nachtwind erzittern muss, bis mich das Vergessen oder Schlimmeres einholt. Ungeheuerlich, unnatürlich, kolossal war diese Begegnung gewesen. Zu weit jenseits aller menschlichen Vorstellungen, als dass man sie glauben könnte, außer in den stillen, verdammten Stunden, wenn man nicht schlafen kann. Ich habe gesagt, dass die Wut des rauschenden Sturmes höllisch war, kakodämonisch und dass seine Stimmen grässlich waren mit der aufgestauten Bösartigkeit von trostlosen Ewigkeiten. In diesem Augenblick schienen diese Stimmen, während sie vor mir chaotisch und unverständlich wüteten, in der Wahrnehmung meines pochenden Gehirns Gestalt anzunehmen und dort unten im Grab unzähliger Äonen toter Altümer, weit unter der von der Morgendämmerung erleuchteten Welt der Menschen, hörte ich das grässliche Fluchen und Knurren fremdzüngiger Kreaturen. Als ich mich umdrehte, sah ich im leuchtenden Äther des Abgrunds, was in der Dämmerung des Korridors nicht zu sehen war. Eine albtraumhafte Horde heranstürmender Teufel. Hassverzerrt, grotesk verkleidet, halb durchsichtig, Teufel einer Rasse, die kein Mensch verwechseln konnte. Die kriechenden Reptilien der namenlosen Stadt. Und als der Wind verwehte, tauchte ich in die gespenstische Schwärze des Erdinneren ein, denn hinter den letzten Kreaturen schloss sich die große Bronzetür mit einem ohrenbetäubenden metallischen Laut, dessen Widerhall in die ferne Welt hinausdrang, um die aufgehende Sonne zu grüßen, wie Memnon sie von den Ufern des Nils grüßt.